Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Michael Paveletz.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Dieses Bild zeigt eine Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums am Tag, an dem der russische Präsident eine Teilmobilmachung angeordnet hat. Insgesamt sollen bis zu 300.000 Reservisten zum Angriffskrieg gegen die Ukraine eingezogen werden. Es ist eine Entscheidung, die zeigt, dass eine zentrale Strategie Wladimir Putins gescheitert ist, den blutigen Krieg als Spezialoperation zu verharmlosen und möglichst fern vom Alltag in Russland zu halten. So kam es heute in vielen Städten zu Protesten.
Nein zum Krieg, rufen sie. Eine oder zwei fangen an. Andere stimmen ein. Protest mitten in Moskau. Gegen den Krieg und gegen die Mobilmachung. Allein dafür wird man in Russland schon festgenommen. Vor allem Frauen sind hier. Ich habe keine Angst. Das Wertvollste, was sie uns nehmen können, ist das Leben unserer Kinder. Ich werde das Leben meines Sohnes nicht hergeben. Ich bin gegen das, was mit meinem Volk passiert und was mit dem Volk der Ukraine passiert. Ich will nicht, dass Menschen sterben für irgendeine Idee, die keiner versteht. In 38 Städten gab es meist kleinere Proteste, wie hier in Novosibirsk oder wie in der Stadt Ufa. Nach Angaben einer Bürgerrechtsorganisation wurden landesweit mehr als 1200 Menschen festgenommen. Seit heute früh ist offiziell, worüber seit längerem spekuliert wurde und wovor sich so mancher gefürchtet hatte. Präsident Putin hat eine Teilmobilmachung angeordnet. Russlands Souveränität sei in Gefahr. Der Aggressor, so Putin, sei der kollektive Westen. Das Ziel des Westens ist es, uns zu schwächen, uns auseinander zu dividieren und am Ende unser Land zu zerstören. Sie reden doch offen darüber, dass sie es geschafft haben, die Sowjetunion zu zerschlagen. Und jetzt ist Russland an der Reihe. Heute Mittag in Moskau ein gemischtes Stimmungsbild. Nur wenige wollen über die Mobilmachung reden. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Ich habe einen Sohn, einen Mann, ich habe viele Männer in der Familie. Die Lage ist schrecklich. Und wohin das führen soll, ich verstehe das nicht mehr. Was willst du machen? Du kannst nichts machen. Wenn sie dich einziehen und du nicht gehst, kommst du ins Gefängnis. So ist das doch. Ich sehe das vollkommen positiv. Eine ausgewogene Entscheidung unseres Präsidenten. Eingezogen werden 300.000 Reservisten. Putin begründet das auch damit, dass der Westen angeblich mit Atomwaffen drohe und droht selbst. Diejenigen, die uns drohen, erinnere ich daran, dass auch unser Land über diverse Zerstörungsmittel verfügt. Und in einzelnen Komponenten sind die moderner als die der NATO. Wenn unsere territoriale Einheit gefährdet ist, wenn Russland, wenn unser Volk geschützt werden müssen, wenden wir natürlich sämtliche uns zur Verfügung stehenden Mittel an. Ich blöffe nicht. Heute sprach Putin auch in Nowgorod über Russlands Souveränität und Einheit. Mit gemeint sind wohl auch von Russland besetzte Gebiete der Ukraine. Er will dort abstimmen lassen. Die Leute sollen sich zu Russland bekennen. Sogenannte Referenden, die niemand überprüfen kann.
Wassili Gorod in Kiew. Wie ist die Mobilmachung und Putins Rede heute bei den Menschen in der Ukraine angekommen?
Das ist natürlich ein zentrales Gesprächsthema hier in der Ukraine. Alle Nachrichten rund um den Krieg werden genau verfolgt. Und das ist etwas, was den Menschen Sorge bereitet. Es ist etwas, was ihnen weiter Ungewissheit beschert. Und es ist etwas, was ein klares Signal ist, dass dieser Krieg noch lange andauern wird. Wir haben mit einem jungen Mann heute gesprochen, der sagte, das ist eine sehr schlechte Nachricht. Es müsse sich vorbereitet werden darauf. Und er betonte aber auch, dass die ukrainische Armee das schon machen werde. Das heißt, es gibt einerseits eine Sorge, ja, und zum anderen gibt es sehr großes Vertrauen in die Streitkräfte, die in den vergangenen Wochen ja schon deutlich gemacht haben, dass sie nicht nur in der Lage sind, die Angriffe abzuwehren, sondern dass sie auch in der Lage sind, Territorium zurückzuerobern, besetzte Gebiete zurückzuerobern.
Welche offiziellen Reaktionen gab es?
Am Abend hat sich Valerij Zaluzhny zu Wort gemeldet. Das ist der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte. Er meldet sich immer wieder mit Botschaften bei Telegram zu Wort, hat einen längeren Text geschrieben und darin sehr deutlich gemacht, dass die Ukraine seit mehr als 8 Jahren die eigene Freiheit verteidige gegen Russland und dass Meldungen aus Russland nichts daran ändern werden an diesem Vorhaben. Also ein sehr patriotisches Statement. Außenminister Kuleba hat sich zu Wort gemeldet und formuliert, dass es jetzt darauf ankomme, verstärkt Unterstützung von den Partnern zu bekommen. Einerseits militärische Hilfen und zum anderen erwartet die Ukraine, auch Präsident Zelensky erwartet das, schärfere Wirtschaftssanktionen gegen Russland nach diesem erneuten Tabubruch.
Nun droht Putin ja mehr oder weniger offen, Atomwaffen einzusetzen. Wie groß ist die Angst vor dieser Eskalation?
Es ist ja nicht die erste Drohung aus dem Kreml in diese Richtung. Es ist nicht die erste Drohung, die die Menschen in der Ukraine von Wladimir Putin zu hören bekommen. Das heißt, es ist einerseits eine Gewohnheit da und zum anderen ändert sich natürlich nichts daran, dass die Angst da ist, auch weil die Menschen hier ihm alles zutrauen, auch weil sie seit dem 24. Februar alles für möglich halten. Und dennoch ändert dieses Gefühl der Angst, was zweifelsohne da ist, nichts an der Grundeinstellung der Ukrainerinnen und Ukrainer, dass sie weiter für ihre Freiheit, für das vollständige Territorium, für ein Leben auf dem gesamten Staatsgebiet der Ukraine kämpfen werden.
Wassily Golod damit. Vielen Dank nach Kiew. Der Krieg gegen die Ukraine, natürlich auch das bestimmende Thema in New York bei der UN-Generaldebatte. In seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung vergangene Nacht verurteilte der Kanzler die Politik Moskaus. Nach den Provokationen des russischen Präsidenten heute Morgen stand dann der ganze Tag im Zeichen der Reaktionen. Mittlerweile hat sich auch der ukrainische Präsident per Videobotschaft zugeschaltet. Er rief die Vereinten Nationen auf, Russland das Vetorecht im UN-Sicherheitsrat zu entziehen. Zudem forderte er ein Sondertribunal. Gegen die Ukraine wurde ein Verbrechen begangen und wir verlangen gerechte Bestrafung, so Zelensky. Zuvor hatte auch der US-Präsident klare Worte Richtung Moskau gefunden.
Er spricht einen Tag später als sonst und hat so die Chance, direkt auf die Nachrichten aus Moskau zu reagieren. US-Präsident Biden geht Russland und Putin frontal an. Der habe gerade wieder nukleare Drohungen gegen Europa ausgesprochen. Das seien ungeheuerliche Handlungen. Ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates hat seinen Nachbarn überfallen, versucht, einen souveränen Staat von der Landkarte auszuradieren. Russland hat schamlos gegen die Grundpfeiler der UN-Charta verstoßen. Große Einigkeit unter den westlichen Verbündeten. Der Bundeskanzler erklärt, Putin habe die Widerstandskraft der Ukrainer unterschätzt und die Geschlossenheit ihrer Freunde.
Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Russland das alles nur noch viel schlimmer.
Auch in seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung hatte der Kanzler Russland scharf kritisiert.
Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Präsident Putin führt ihn mit einem einzigen Ziel, sich der Ukraine zu bemächtigen. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus.
Die ganze Welt in einer Stadt, überschattet vom Krieg in der Ukraine.
Passt es zusammen, dass wir eine Gasumlage zahlen sollen und einer der Hauptprofiteure ein staatliches Unternehmen ist? Das ist die Frage, die zurzeit intensiv diskutiert wird. Denn seit heute ist klar, der Düsseldorfer Gasimporteur Uniper wird beinahe komplett vom Steuerzahler übernommen. Zu groß ist die Angst, dass der Energiekonzern, der laut Bundeswirtschaftsminister für 40% der deutschen Gasversorgung zuständig ist, zusammenbrechen könnte. Aber Uniper soll trotzdem Anspruch auf einen zweiten Rettungsring bekommen, auf die Gasumlage, die ab dem 1. Oktober geplant ist. Ganz gleich, ob rechtens oder nicht, der Bundeswirtschaftsminister sah keinen anderen Weg.
Signale gab es schon seit Tagen. Seit heute Morgen ist nun klar, der Bund übernimmt Uniper fast komplett mit einer Kapitalspritze von 8 Milliarden Euro. Teuer, aber notwendig, so der Bundeswirtschaftsminister.
Uniper hat einen Anteil in ihrem Portfolio von 50% aus russischem Gas und steht für 40% der deutschen Gasversorgung. Das zusammengenommen zwang zum Handeln.
Uniper ist Deutschlands größter Gasimporteur. 2016 wurde das Unternehmen von E.ON abgespalten, machte seinen Umsatz mit Energie aus Kohle, Gas und Kernkraft. Besonders lukrativ war das Geschäft mit dem russischen Gas. Seit das nicht mehr fließt, macht das Unternehmen täglich Millionenverluste. Um diese abzufedern, hatte die Ampelkoalition die Gasumlage beschlossen. Ein Teil der Mehrkosten sollten die Verbraucher übernehmen. Doch ist das überhaupt rechtens, wenn Uniper dem Staat gehört? Wirtschaftsminister Habeck will vorerst an der Umlage festhalten, sie aber noch rechtlich prüfen. Das Finanzministerium hingegen hat keine Bedenken und hält sie für nötig.
Dorthin, zu diesem normalisierten Markt, müssen wir eine Brücke finden. Und weil auf der Zwischenzeit gehen uns sonst zu viele Existenzen, zu viele Betriebe und Arbeitsplätze verloren.
Das Unternehmen Uniper selbst rechnet bereits damit, dass es Mehrkosten bald an die Gaskunden weitergeben darf.
Bis Ende September wird Uniper alleine fast 9 Milliarden Euro an Verlusten schultern müssen, die aus den Lieferkürzungen von russischem Erdgas entstehen. Das bleibt bei uns und erst ab dem 1.10. können wir dann einen Teil dieser Kosten, 90% der Kosten, weitergeben an die Erdgaskunden in Deutschland.
Aus der Opposition hingegen scharfe Kritik. In einer kurzfristig einberufenen Aktuellen Stunde im Bundestag fordert die Union, die Gasumlage sofort abzuschaffen.
Das haben wir bereits vor der Ankündigung der Verstaatlichung gemacht. Aber mit der Verstaatlichung ist erst recht klar, diese Gasumlage muss weg.
Dem Wirtschaftsminister platzt da der Kragen.
Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weg-Opposition. Was ist denn das für eine Antwort?
Zum 1. Oktober soll die Gasumlage in Kraft treten. Wie lange sie aber Bestand haben wird, ist selbst in der Koalition umstritten.
Steigende Preise treffen bekanntlich vor allem die, die eh schon wenig haben. Das sind oft alte, aber häufig auch junge Menschen, wie zum Beispiel Studierende. Die Vorstellung einer wilden Zeit an der Uni, einem Leben, in dem man nur das Nötigste braucht, frei von bürgerlichen Zwängen, das war früher. Heute ist der Studialltag für viele eher beklemmend. Vor allem, wenn es ums Geld und die Suche nach einem Zimmer geht. Und die Politik, die hat, wie dieses Beispiel zeigt, keine konkreten Lösungen parat.
Wohnen mit Miete, Warmmiete, Strom, Internet und sonstigem liegt ungefähr bei 430, 440 Euro.
Das Leben von Silja Wach zusammengerechnet auf einen DIN A4-Block.
Essen habe ich mit 200 Euro überschlagen und die Mobilität mit 120 Euro.
Kosten, die die Studentin für Luft- und Raumfahrttechnik jeden Monat hat.
830 Euro. Ich hatte gehofft, dass mehr freies Geld am Ende vom Monat übrig ist für mich, weil das reicht nicht.
Dabei wohnt Silja Wach eher minimalistisch. Ihr WG-Zimmer gerade mal 11 Quadratmeter groß. Wohnen wird für Studierende bundesweit immer teurer. Das lässt sich mit den allgemeinen Preissteigerungen erklären, sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft.
Wir erleben natürlich im Moment, dass die Menschen vor allen Dingen kleine Wohnungen suchen, günstige Wohnungen suchen. Die bisher große Wohnungen gesucht haben, suchen jetzt mittelgroße. Die von mittelgroßen eher die kleinen. Das heißt, der Druck kommt eben bei diesen kleinen Wohnungen besonders an.
Gerade zum Beginn des neuen Semesters ist die Lage besonders angespannt. Das merkt auch Jakob Schmid in Heidelberg.
20 Jahre alt und ich studiere Jura im 5. Semester.
Zeilen, die Schmid schon oft geschrieben hat, zu oft. Seit 5 Monaten sucht er eine neue WG im Zentrum von Heidelberg. Erfolglos, trotz seines Budgets von 600 Euro.
Ich schreibe natürlich auch alle möglichen an, die mir zusagen könnten. Aber davon antworten wir höchstens 1%. Und selbst wenn, dann ist dort natürlich der Konkurrenzkampf auch hart, weil die dann 20 Leute pro Besichtigung einladen.
In Stuttgart geht Studentin Silja Wach wegen der steigenden Kosten sogar auf die Straße. Demo vor dem Landeswissenschaftsministerium.
Es darf so nicht weitergehen. Es gibt zwar dieses Entlastungspaket mit 200 Euro für jeden Studi, der es kommen soll, aber das wird die Probleme nicht lösen, nicht langfristig.
Plötzlich steht die Ministerin selbst vor Ihnen. Silja Wach kommt ins Gespräch.
Diese letzten 2 Jahre haben, auch wenn Studierende Reserven hatten, bereits an diesen Reserven gezerrt. Und wir haben nicht plötzlich mehr Geld pro Monat zur Verfügung.
Ich kann die Unzufriedenheit verstehen, dass diese Entlastungsbeiträge bescheiden sind. Deswegen wäre eine Dynamisierung des BAföG ein sehr viel verlässlicheres Zeichen.
Das aber liege nicht in ihrer Hand, so die Ministerin.
Ein bisschen enttäuschend, quasi nur zu hören, ja, wir haben sie im Blick. Aber nichts Konkretes, weil das haben wir die letzten 2 Jahre gehört.
Es wird wohl ein unruhiges Semester. Silja Wach hofft zumindest, dass die Energiepreise nicht noch weiter steigen. Denn ohne weitere finanzielle Hilfe vom Staat könnte sie sich dann ihr WG-Zimmer nicht mehr leisten.
The Art of the Deal, so der Titel eines früheren Buches von Donald Trump. Eine Vorlage, die sich die New Yorker Generalstaatsanwältin James heute nicht nehmen ließ. Zu behaupten, man habe Geld, das man nicht besitzt, ist nicht die Kunst des Deals, es ist die Kunst des Diebstahls. Das waren die begleitenden Worte, mit denen sie Anklage erhob. Gegen Trump, dessen Firma sowie seine Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Der Vorwurf Betrug. Worum es geht? Fragwürdige Immobiliendeals. Trump spricht zwar wieder von Hexenjagd, aber vielleicht könnte diese Anklage auch ernsthafte Konsequenzen haben.
Hochhäuser in Manhattan sind die Quelle seines Reichtums und seines Aufstiegs zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Jetzt aber könnten sie zu seinem Mühlstein werden, denn die New Yorker Staatsanwaltschaft ist überzeugt, Donald Trump hat bei seinen Immobiliengeschäften betrogen. Herr Trump und seine Firma haben wiederholt und beharrlich den Wert ihrer Anlagen manipuliert. Zum einen, um Banken dazu zu bewegen, bessere Kreditkonditionen zu gewähren, als sie sonst üblich gewesen wären. Zum anderen, um niedrigere Steuern zu zahlen. Seit seiner Abwahl sieht sich Trump immer wieder mit juristischen Vorwürfen konfrontiert. Mit einer Razzia in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida wollte die Bundespolizei FBI Beweise sichern, dass er gegen ein Spionagegesetz verstoßen habe, denn er soll hier als streng geheim und vertraulich gekennzeichnete Regierungsdokumente aufbewahrt haben. Jetzt wird in New York auch gegen seine Kinder, Donald Jr., Ivanka und Eric, Anklage erhoben. Sie sind an seinen Immobiliengeschäften beteiligt. Trump spricht erneut von einer Hexenjagd der politischen Gegner und lässt über eine Anwältin ausrichten: Es ist völlig klar, dass die Generalstaatsanwaltschaft ihre gesetzlichen Befugnisse überschritten hat, indem sie in Vorgängen herumschnüffelte, in denen absolut kein Fehlverhalten vorlag. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, steht eine Geldstrafe von umgerechnet 250 Millionen Euro im Raum. Und Trumps Traum von einer Rückkehr ins Weiße Haus nach den nächsten Präsidentschaftswahlen dürfte ausgeträumt sein.
Nach 2 Jahren Corona-Pause ist es wieder voll am Start, das Reeperbahn-Festival in Hamburg. Laut Veranstaltenden mit 900 Acts an 80 Orten. Bis Sonntag werden insgesamt 50.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Kernidee, die begeistert seit Jahren. Publikum und Musikprofis entdecken neue Talente in den Clubs auf St. Pauli. Und es gibt nicht nur was für die Ohren, neben Musik geht es auch um Kunst, Literatur und Diskussionen. Auch darüber, wie man ein Festival nachhaltig gestalten kann.
Sie rollen eine Bühne direkt auf die Hamburger Reeperbahn. Eins von über 300 Konzerten bis zum Sonntag. Die Musikindustrie feiert ohne Corona-Auflagen und hofft, dass das auch so bleibt.
Ich habe eine Tour erlebt, die ich gespielt habe, die abgebrochen wurde mittendrin im letzten Winter. Und hoffe, das nicht nochmal erleben zu müssen.
Tausende auf der Straße beim Gratiskonzert von Kraftklub aus Chemnitz. Seit dem Sommer lebt die Konzertbranche wieder auf. Doch der Ticketverkauf für den Herbst stagniert. Corona und Inflation sorgen für Unsicherheit. Das Reeperbahn-Festival wird von der Politik seit Jahren finanziell großzügig unterstützt. Die Szene solle sich aber auch umweltverträglich aufstellen.
Wie veranstalte ich ein Festival klimaneutral? Wie organisiere ich auch die Produktion von Tonträgern klimaneutral? Wie organisiere ich Digitalvertrieb mit weniger Emissionen? Da geht eine ganze Menge mehr, muss auch gehen, weil das Publikum das nachfragt.
Die Auftaktveranstaltung wie immer schon. Noch jetten viele Superstars wie Ellie Goulding für kurze Termine um die Welt. Diskussionen und Konzerte gibt's an 80 Orten rund um die Reeperbahn. 4 Tage lang neue, junge Musik, dazu engagierte neue Ansätze.
Festivals beginnen, Wasserstoffgeneratoren statt Dieselgeneratoren einzusetzen. Die Plattenwirtschaft druckt mittlerweile dünnere Vinylplatten oder kann sie drucken und verbraucht weniger Öl.
Bei Konzerten geht es vielen um positive Erlebnisse. Aber immer mehr Musikfans achten dabei auch darauf, dass der Spaß auch nachhaltig ist.
Zum Schluss der Blick auf das Wetter. Das lässt auf einen angenehmen Spätsommertag hoffen. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht sind im Norden und Osten einzelne Schauer möglich. Sonst bleibt es trocken. Lokal bildet sich Nebel. Der löst sich bis zum Mittag auf. Abseits davon beginnt der Tag vielfach sonnig. Später bilden sich verbreitet lockere Quellwolken. Im Erzgebirge werden 12, sonst milde 15 bis 20 Grad erreicht. Morgen Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen 12 und minus 2 Grad.
Das war das Nachtmagazin für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Gegen 2.15 Uhr begrüßt Sie mein Kollege Konstantin Schreiber und ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.